Jetzt kommen wir zu jetzt, und jetzt findet gerade in Berlin wieder die Berlin Science Week statt, die ja ein Festival wissenschaftlicher Erkundung und Experimente. Und dieses Jahr geht es bei dem Hauptthema Common Ground um die Idee, dass es durch die Zusammenarbeit und insbesondere die Übertragung wissenschaftlicher Erkenntnisse auf andere Gesellschaftsbereiche besser gelingen kann, Probleme unserer Welt zu lösen. Also eine ziemlich wichtige Angelegenheit. Und bei dem Ganzen gibt es eine sehr spannende Fragestellung, nämlich die, ob das menschliche Gehirn und unsere Gesellschaft ähnliche Strukturen haben, die sich mit Hilfe von Formeln beschreiben lassen. Die Physikerin Viola Priesemann beschäftigt sich mit diesem Thema und ist heute Abend zu Gast bei der Berlin Science Week. Wir glühen jetzt hier schon mal gedanklich etwas vor. Herzlich willkommen, Viola Priesemann.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Also, wenn ich mir vorstelle, dass das menschliche Gehirn und die Gesellschaft vielleicht eine ähnliche Struktur haben, dann frage ich mich, haben nicht verschiedene Menschen ganz unterschiedliche Gehirnstrukturen, und dann wären das nicht vielleicht ganz unterschiedliche Gesellschaften?
Ja, im Alltag konzentrieren wir uns natürlich auf die Unterschiede. Wir schenken den Gemeinsamkeiten ganz, ganz wenig Beachtung, dass wir eigentlich alle beide zwei Augen haben. Die meisten Menschen haben auch zwei Ohren, eine Nase. Da kümmern wir uns nicht drum, sondern wir kümmern uns immer um diese Abweichung. Also im Kern sind Menschen sich natürlich sehr ähnlich. 99% der DNA sind ähnlich, und entsprechend gehen wir davon aus, dass wir ihr Verhalten zu einem gewissen Grade auch abstrahieren können. In vielen Situationen verhalten sie sich ähnlich. Uns interessiert aber wirklich, was wir sagen, so dieses Bird-Eye-View. Wir gehen sehr weit raus und überlegen, was ist eigentlich die Struktur in einem statistischen Sinne. Wie viele Freunde hat eine Person? Und wenn eine Person viele Freunde hat, hat deren Person auch deren Freunde wiederum viele Freunde? Solche Fragen stellen wir uns. Wir stellen uns also Fragen zur Netzwerkstruktur. Und da sehen wir Ähnlichkeiten in der Netzwerkstruktur in Gesellschaften und der Netzwerkstruktur im menschlichen Gehirn.
Und was können wir dann daraus lernen?
Was können wir daraus lernen? Das Erste, was wir sehen, sind die erstaunlichen Ähnlichkeiten. Das menschliche Gehirn hat 80 Milliarden Neuronen. Die Welt hat nur rund 10-mal weniger Menschen. Das Netzwerk ist also schon mal viel kleiner. Das hilft uns ein bisschen. Dann hat jedes einzelne Neuron hunderte oder tausende von Verbindungen. Neuronen haben ja diese kleinen Kabel, die die Zentimeter weit die Signale weiterleiten können. Und damit bauen die Verbindungen auf. Und diese Verbindungen können schwächer oder stärker sein. Das nennt sich Gewichte. Das kennt man vielleicht von den künstlichen neuronalen Netzen. Also das sind Gewichte zwischen den Neuronen. Und wenn wir uns die Gesellschaft anschauen, haben wir auch Menschen. Und zwischen den Menschen gibt es ja auch Verbindungen. Die können stärker sein oder die können schwächer sein. Die werden stärker, die werden schwächer. Die werden aufgebaut und abgebaut. Auch das sehen wir ganz ähnlich im Gehirn.
Das hört sich total spannend an. Ich habe trotzdem noch nicht ganz verstanden, wo diese komplexen Modelle im Alltag uns bei Problemlösungen helfen könnten.
Ja, das muss ich ganz wahnsinnig enttäuschen. Wir machen Grundlagenforschung und wir helfen.
Ach Mensch, Frau Priesemann.
Ganz wenig. Ich habe ja versucht, in der Covid-Pandemie ein wenig im Alltag zu helfen und damit gnadenlos gescheitert. Jetzt versuche ich es wieder mit den ganz theoretischen Modellen. Nein, es geht uns wirklich um ein Grundlagenverständnis. Was ist die spannende Frage, die dahinter steckt? Die spannende Frage ist, dass unsere Freundschaften, unsere Kontakte sich ja die ganze Zeit auf- und abbauen. Und genauso ist es im Gehirn, je nachdem, wie die Welt sich verändert. Wir lernen ja etwas über die Welt. Unser Gehirn baut sich um. Und obwohl sich überall die kleinen lokalen Verbindungen verändern, bleibt es makroskopisch stabil und funktional als System. Sowohl die Gesellschaft als auch das Gehirn. Und auch wenn dann aus irgendwelchen Gründen hier oder da mal einzelne Knoten ausfallen, kann das auch relativ gut kompensiert werden. Das ist natürlich dann menschlich, was auf die Gesellschaft übertragen. Für jede einzelne Person stehen da Motivation und Dramen oder freudige Ereignisse hinter. Davon abstrahieren wir. Wir reden rein über die Frage, wie solche Entwicklungen auf eine Art und Weise stattfindet, dass das System an sich stabil bleiben kann.
Sie haben es gerade schon mal erwähnt, dass Sie während der Corona-Pandemie ja schon mal durch Ihre Arbeiten zur Infektionsausbreitung dann eben doch mit alltäglichen, greifbareren Problemen eine Verbindung hergestellt haben. Wie konnten Sie diese Kenntnisse damals auf das Pandemiegeschehen anwenden? Oder wie haben Sie versucht, das anzuwenden?
Wie kommt es eigentlich, könnte man sagen, ich komme ja selber aus der theoretischen Physik und auch aus den Neurowissenschaften. Ich habe experimentelle Neurowissenschaften in meiner Doktorarbeit gemacht. Und wie kommt es, dass ich dann in die Pandemieforschung komme? Das liegt im Prinzip daran, dass wir uns im Gehirn angeschaut haben, wie sich Aktivität auf diesem neuronalen Netzwerk ausbreitet. Ein Neuron aktiviert andere Neurone. Und das mathematische Modell dafür, das ist relativ ähnlich zu dem mathematischen Modell, wie sich ein Virus auch in einer Gesellschaft ausbreitet. Ein Virus, wissen wir inzwischen ja alle, da muss ich ja fast nichts mehr erzählen, wenn eine Person infektiös ist, dann ist es sehr häufig so, dass sie ja gar keine Person infiziert, manchmal über 1, 2, 3 oder sehr viele. Was uns als allererstes interessiert, wie viele infiziert sie dann im Mittel? Das war ja dann dieser R-Wert. Und ähnliche Dinge hatten wir vorher im Gehirn schon untersucht. Und deswegen hatten wir das Handwerkszeug, um dann solche Fragen auch in einem anderen System zu machen. Normalerweise in England oder so hätte ich solche eine Sache wie Corona-Forschung nie machen müssen, weil die Engländer eine sehr, sehr starke theoretische Epidemiologie haben für Infektionskrankheiten. In Deutschland war das sehr schwach besetzt und ja, die Planstelle musste besetzt werden, hatte ich den Eindruck.
Aber jetzt wissen wir ja dank Ihnen auch mehr darüber für die nächste Pandemie, auf die wir alle nicht warten. Heute Abend sind Sie bei der Science Week mit diesem Thema vertreten um 18.30 Uhr im BRICS Club Berlin. Jetzt frage ich mich, wenn man da hinkommen möchte, man kann sich ja kostenlos anmelden noch, muss man da schon ein bisschen wissenschaftliche Vorkenntnis mitbringen oder ist das auch was für Menschen, die sich damit, also die da noch so ein bisschen vielleicht Schwellenangst haben oder ähnlich ahnungslos sind wie ich?
Ich würde mich total freuen, wenn Personen kommen, die wenig Hintergrund in diesen Themen haben. Ich werde versprechen, dass ich keine Formeln an die Wand schreibe und ich werde versuchen, in relativ klaren und einfachen Bildern zu sprechen. Aber klar, Wissenschaftskommunikation ist eine immense Herausforderung. Es braucht viel Zeit, es braucht viel Vorbereitung, es braucht eigentlich auch ein kleines Genie, diese Brücke zu schlagen. Das habe ich sicherlich nicht. Da gibt es noch Personen, die das viel besser können, wenn sie es sich trotzdem versuchen wollen und mir eine Chance geben wollen.
Also ich würde Ihnen auf jeden Fall eine Chance geben. Ich finde, es hört sich total interessant an und das eröffnet völlig neue Gedanken auch. Vielen Dank, Viola Priesemann, für diesen Vorgeschmack auf das, was Sie heute Abend auf der Berlin Science Week noch vertiefen.
Herzlichen Dank.
Ja, und das Ganze also heute Abend um 18.30 Uhr im BRICS Club. Der ist in der Mohrenstraße 30 in Berlin-Mitte. Es wird um kostenlose Anmeldung gebeten. Infos dazu bei uns auf radio3.de.